Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen in der Regel über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute mal wieder zu Gast Olaf Jacobi von Capnemic. Olaf kennt ihr natürlich hier, weil er schon unglaublich lange dabei ist. Normalerweise ist Caro Gabor an seiner Seite von Caesar. Sie ist heute verhindert, aber Olaf und ich, wir haben das, ja, ich würde sagen, in alter Manie zu zweit gerockt, zwei tolle Themen besprochen. Und wie es bei Olaf immer so ist, haben wir auch links und rechts noch ein bisschen über Erfahrungen, über Learnings und über Beobachtungen gesprochen. Also von daher ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Olaf Jacobi von Capnemic. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Olaf Jacobi, Managing Partner bei Capnemic. Wir sind vier Partner, insgesamt 16 Kolleginnen in Köln, Berlin und München und wir sind ein Frühphaseninvestor und investieren hauptsächlich im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, in den Phasen Pre-Seed, Seed und Series A mit den Schwerpunkten B2B-Tech, auch gern Deep Tech und ab und zu machen wir auch ein B2C-Investment. Die Tickets, die wir investieren, sind so zwischen 500.000 bis zu 6 Millionen initial plus entsprechende Reserven für weitere Finanzierungsrunden. Wir investieren derzeit aus unserer dritten Fondsgeneration, das ist ein 190-Millionen-Euro-Fonds. Die vergangenen namhaften Exits sind LinaX und Adjust. Spannende Investments haben wir natürlich sehr viel gemacht, aber um ein paar Highlights zu nennen, eine Parcelab, eine Circular, eine Userlane oder auch eine Dexery runden, glaube ich, unser Portfolio ganz gut ab.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Investments und Exits.
Olaf, hi, wie geht's?
Hallo Jan, mir geht's hervorragend. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Mir geht's, also ich kann mich wirklich nicht beklagen. Außer wir haben ja vorher gerade schon gesagt, Wetter, aber es wird auch Frühling. Ne? Komm, also ja,
wir wollen uns jetzt nicht übers Wetter
unterhalten. Nee, genau, die haben wir noch vor dem Niveau. Schönen Gruß an Caro, die kann heute nicht hier sein, aber wir quasi in gewohnter Manier, ne?
Ja, jetzt mal leider ohne Caro, aber dennoch in gewohnter Manier, genau wie letztes Jahr.
Und du hast gesagt, im Geist ist sie doch hier, weil du hast hier ein bisschen was abgeguckt von ihr, habe ich gehört.
Also lebenlanges Lernen ist mal wichtig und ich habe von meiner Podcast-Partnerin Caro wirklich was dazu gelernt, nämlich vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Gründer anzurufen, bevor man sich über ein Unternehmen unterhält. Und das habe ich heute gemacht.
Das finde ich total cool. Dann würde ich fast sagen, wir gehen direkt rein. Wir haben 2 Themen und du hast zwei Telefonate geführt, ne?
Ja. Ich habe 2 Telefonate geführt.
Genau.
Aber ich habe mich natürlich auch noch völlig unbiased vorbereitet. Genau, wir unterhalten uns heute über Smart Reporting. Die haben eine ziemlich große C-Runde, ja. Mhm. C-Runde gemacht, haben irgendwie 23 Millionen eingesammelt. Und das ist ein Unternehmen. Das andere Unternehmen ist die Langdoc aus Berlin. Aber dazu später mehr. Fangen wir erstmal mit Smart Reporting an, oder? Mhm.
Total gerne, ja. Und ja. Beides irgendwie so mit dem, sagen wir, Schwerpunktthema KI eigentlich, ne? Oder?
Ja. Wobei Smart Reporting, die wurden 2014 gegründet.
Ja.
Wirklich interessantes Unternehmen, auch interessante Historie und auch die Shareholder-Struktur, Investorenstruktur. Also 2014, vor 10 Jahren gegründet. Was machen die? Die helfen Ärzten, Kliniken, radiologische Befunde besser zu definieren und zu machen, ja, zu erstellen. Das ganze Reporting, was ein Arzt durchführen muss,
Das nimmt sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. So, und diese Zeit hat er eben für seine Patienten eben weniger. Mhm. Und darum kümmert sich Smart Reporting. Die haben damit vor 10 Jahren schon angefangen, damals noch ohne AI, ohne KI. Mhm. Und es gibt so, ja, wie Pen and Paper, ne? Also einige Ärzte, die schreiben noch alle selber auf, andere diktieren schon. Weitere benutzen Speech-to-Text. Und was Smart Reporting macht, geht eben nächste Ebene schon, da werden eben diese Befunde automatisch erstellt.
Und ich habe auch nur gerade gelacht, weil ich erinnere mich an, in der Vergangenheit habe ich immer mal gesagt, KI-Startup, da heißt immer so ein bisschen, naja, man muss ja eigentlich gucken, ob das Etikett KI dann auch wirklich immer stimmt. Ne? Deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen vorsichtig dann irgendwie zurückgerudert. Ne? Aber ich glaube, in dem Fall passt das schon.
Ja, doch, in der Tat. Also die haben mit KI nachgerüstet. Ne? Mhm. Als sie angefangen haben, haben sie sicherlich nicht gemacht, vor 10 Jahren. Die haben 2016 ihre erste Angel-Runde gemacht. Dann 2017 eine Seed-Runde mit 2,5 Millionen. Dann haben sie einen Grant bekommen. Dann haben sie, ich denke mal, das war eine A-Runde, 4 Millionen gemacht. Dann 2020 eine B-Runde mit 15 Millionen. Dann haben sie noch eine Debt-Financing bekommen. Und jetzt eben mit TVM Capital Life Science, ein Münchner Life Science Fund, 23 Millionen. Und die Investorenriege, die da drin ist, das ist auch wirklich so who is who. Also von was Business Angel angeht, hier Wolfgang Reitzle kennt man natürlich noch, Ann-Christine Achleitner, Rolf-Christoph Dienst ist der Gründungspartner von Wellington mit seinem Family Office Vessel Management, dann auch Bayern Kapital. Also sind schon sehr viele Investoren da drin, von wirklich sehr guten, aktiven Business Angels bis hin jetzt zu absoluten Life Science Experten eben mit TVM.
Und der Case ist irgendwie ganz cool, finde ich. Ne? Also es ist ein relativ spitzes Thema, habe ich so den Eindruck, aber zeitgleich der Need, du hast es ja gerade beschrieben, ist total gegeben, glaube ich. Und ich finde, das ist so, wenn man sich auch die Webseite von denen anguckt, man hat so das Gefühl, das ist eigentlich so, wie man Technologie und in dem Fall eben Medizin zum Beispiel auch gerne zusammen sehen möchte. Ne? Also da werden nicht Ärzte ersetzt, sondern einfach enabled, irgendwie andere Dinge zu tun, sich aufs Wichtigere zu konzentrieren.
Als ich das erste Mal von solchen Cases gehört habe, und das ist in der Tat gar nicht so lange her, weil wir selber was im Dealflow hatten, also was ganz, ganz früh ist, war mir es auch total einleuchtend. Ja? Und es gibt aber so ein 800-Pfund-Gorilla im Markt und das ist Nuance, ja, Spracherkennung, Microsoft, die wiederum, genau, Microsoft Nuance, die um ihre Spracherkennung eben eine Lösung für Befundung, heißt das, PowerScribe oder so nicht, heißt die Lösung, gebaut haben, die haben 60% Marktanteil.
Ach, wirklich?
So, Nuance ist ja nichts Neues, das ist ein relativ altes Unternehmen und auch die Technologie. Und so in dem Kontext habe ich mich mal ein bisschen mit dem Markt beschäftigt. Wen gibt es denn da eigentlich alles? Und da gibt es sehr, sehr viel junge Unternehmen. Also auch jetzt, glaube ich, aus Deutschland gibt es die Sonja, also S-O-N-I-A. Mhm. Die machen so ein Scripting für Zahnärzte, die gehen also im Zahnarztbereich sehr stark rein, um dort eben so den ersten vertikalen Markt anzugehen. Denn Kiroku, K-I-R-O-K-U, ein weiteres Unternehmen in dem Umfeld. Ja, also es ist kein Blue Ocean, es ist auch nicht ein totally Red Ocean, aber es liegt nahe. Interessant ist aber, dass der größte Markt der US-Markt ist, weil er am wenigsten reguliert ist.
Ach ja. Ja,
also der deutsche Medizinmarkt, Health Tech, Healthcare-Markt ist eben sehr stark reguliert. Und da ist es nicht so einfach, was hineinzuverkaufen.
Und Nuance war da, also ich kenne die, weil ich damals dieses Dragon Dictation benutzt hatte, so ein Consumer-Produkt von denen gewesen.
Mhm,
und
genau, kenne ich auch, ja.
Und bin deswegen damals so hellhörig geworden, als sie gekauft wurden. Das war ja eine fast 20 Milliarden Dollar Akquisition, ne, von Microsoft. Ein Riesending, fast wie LinkedIn so in der Dimension hat sich das abgespielt. Ne?
Ja, also, war ein riesiger Deal. Und Nuance, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die quasi private waren, auch ein altes Unternehmen im Endeffekt, die wirklich ja mit Spracherkennung angefangen haben.
Ja, 92 gegründet. Ich bin hier gerade auf Crunchbase-Eintrag. 92 gegründet und 2021 war, glaube ich, dann der Deal, ja.
Ja, Wahnsinn. Ja. So, und die Smart Reporting, die positionieren sich, das ist ganz interessant, als wirklich als Innovator, weil die sagen, na, eine Nuance, habe ich jetzt nicht O-Ton so gehört, aber ist schon ältere Technologie. Ja. Und eine Smart Reporting will sich als technologischer Challenger gegen Microsoft Nuance positionieren, was auf der Hand liegt. Ne? 1992 gegründet und gestartet, 2021 verkauft. Danach ist bei jedem Unternehmen also meistens ein bisschen die Luft raus, wenn nach langer Zeit erstmal so ein Exit passiert. Gibt es häufig auch einen Churn auch bei der Staff. Und das will jetzt Smart Reporting machen und mit der Runde insbesondere im US-Markt auch aktiv werden. Was ja schön ist, ne? Dass eben ein deutsches Tech-Unternehmen sagt, nee, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und greifen mal den Großen an.
Aber jetzt höre ich schon raus, du hast telefoniert, weil, also du bist sanfter als sonst, Olaf, muss ich sagen.
Ja, ich bin immer sanft.
Ja, vielleicht dann trotzdem nochmal, also da ist jetzt ein riesen Challenger, die haben Microsoft im Rücken. Jetzt sagst du gerade, die wollen Technologieführer werden, ne? Also das will ja wahrscheinlich jedes Startup, aber was sind so die Chancen wirklich? Also muss es nicht hinterher auch der Preis sein oder muss es nicht irgendwie so ein klarerer ROI werden oder sowas? Oder ergibt sich das dann alles daraus, dass man irgendwie mit der besseren Technologie um die Ecke kommt? Weil ich finde, das ist schon auch ein dichter Markt hinterher, ne?
Ja, ob der Markt jetzt dicht ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es schwierig ist, natürlich als kleines Unternehmen, und ich glaube, die hatten an Umsatz 3 Millionen, ne, so in 2022. Also die Smart Reporting, ich habe mal so ein bisschen reingeschaut, in Handelsregister, zu sagen, naja, ich greife jetzt den 800-Pfund-Gorilla an und werde in 5 Jahren mehr Umsatz machen als die. Die Frage ist, wie? Aber wenn man sich ein Unternehmen anschaut und sagt, naja, da ist wenig Innovation passiert und die Technologie hat sich weiterentwickelt, die Märkte haben sich weiterentwickelt, die Kundengruppen sind oder die potenziellen Kunden sind jetzt auch gewillt, noch mehr Technologie einzusetzen, dann macht schon irgendwo Sinn, als Technologieführer also die Herausforderung zu suchen. Mhm. Insbesondere, weil Smart Reporting sehr stark auf Integrationspartner setzt. Mhm. So, die wollen nämlich ihre Lösung, und das ist bei diesen Tools, komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf zurück, immer die Frage, ist es ein eigenständiges Produkt oder muss ich meine Technologie integrieren? So, und wenn wir jetzt an so Ärzte denken, jeder von uns liegt auch manchmal beim Zahnarzt, ne? Und da passiert ja was Ähnliches wie beim Radiologen. Da guckt dir dann der Zahnarzt oder die Zahnärztin in den Mund und diktiert dann, was sie oder er da so sieht, und die oder der Zahnarzthelfer, Helferin notiert das Ganze. So, das kann natürlich eben auch automatisch passieren. Aber die Systeme, nämlich so quasi so ein Arzt-ERP-System oder CRM-System, wie man die auch heißen, ja, die sind ja installiert. Die haben nur nicht das Feature. Mhm. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, und das machen die meisten Investoren, ist es ein Feature, ist es ein Produkt oder kann daraus eine ganze Firma werden? Mhm. Nämlich also ein Unternehmen werden, was richtig groß ist. Mhm. Und da bin ich mir zum Thema sanft sein, ja, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob die Frage Feature, Product or Big Company, wie die beantwortet werden wird.
Aber die Rundengröße ist ja schon ein Indikator dafür, dass also zumindest ein paar Investoren das Gefühl haben, da kann eine richtig große Company entstehen, ne?
Definitiv, ja, definitiv. Und du brauchst einfach, um in den USA Fuß zu fassen, in einem sehr fragmentierten Markt wie den Healthcare-Markt, braucht man sehr viel Geld. Mhm. Ja, weil das ist kein PLG-Produkt, wo du sagst, na, ich mache ein bisschen Outreach und dann probieren die Leute das aus, sondern was sie eben auch geschrieben haben, na, und auch auf ihrer Website zu finden ist, die brauchen Integrationspartner von eben, was weiß ich, 3M, Aqua, Siemens und so weiter, all diese führenden Medizinsysteme, da müssen die integriert werden.
Ich finde es ein cooles Thema, ist jetzt nicht so ganz mein Home-Turf, aber ich finde es irgendwie, also ich finde es schön, wenn es so einen Challenger gibt, den man angreift, ne, wenn man ich will jetzt nicht sagen Feindbild, aber wenn man so quasi ein Ziel hat, der Markt ist schon da irgendwie, und ich finde es cool, wenn die das, auch mutig in die USA gehen. Das, also drücken wir einfach mal die Daumen, würde ich sagen, an der Stelle, oder?
Definitiv drücken wir da die Daumen, und auch darum, dass das Unternehmen eben so lange durchgehalten hat, mal auf kleiner Flamme gegart ist, ja. Ja, und jetzt eben nach 10 Jahren, 8 Jahre nach der ersten Runde eine große C-Runde gemacht hat, spricht für das Unternehmen, spricht für das Management. Das Management hat sich auch aufgefrischt. Und super Sache.
Also ich habe auch gerade nochmal geguckt, wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir den Peter van Noverveld. Das war damals, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, als CCO und COO im Podcast. Den können wir gerne mal verlinken und ich vermute mal, dass wir die jetzt demnächst hier nochmal sprechen werden. Ne? Das ist ja schon eine Rundengröße, wo man zumindest nochmal hier vielleicht das verlängern kann, was wir heute hier schon angemerkt haben.
Ja, der neue COO, also Chief Operating Officer, das ist der Christian Madsen. Mhm. Mit dem habe ich mich auch ein bisschen ausgetauscht, weil, siehe da, die Welt ist klein. Wir kennen uns seit 2002. Er war nämlich mal CFO von einem Wettbewerber meines eigenen damaligen Startups.
Ah, cool.
Und
das ist ja auch ein schöner Anruf dann, ne? Ja.
Genau, ja, das würde ich ein Vierteljahrhundert später.
Ja. Nix bei begraben, ja.
Ja, es gab nie eins.
Ah, ja. Cool. Du, aber ich gucke hier gerade aufs zweite Thema noch. Das ist ja, also ich will fast sagen, also fast genauso spannend. Die Runde ist ein Ticken kleiner noch natürlich, aber noch jünger. Aber das Thema fand ich super, als ich mir angeguckt habe.
Ja, ich fand es auch super. Und ich habe natürlich sofort in unser Dealflow-Tool, also dort, wo wir die ganzen Deals, die wir sehen oder gerne sehen wollen, ja, organisieren und nachhalten, auch reingeschaut und habe gesagt, warum haben wir den Deal nicht gesehen? Weil ich finde es wirklich spannend. Ist jetzt auch nicht, es gibt nicht nur also Langdoc heißt das Unternehmen, langdoc.com, Langdoc, aber ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde auch das Setup vom Unternehmen echt gut. Also was macht Langdoc? Langdoc ermöglicht es, Scale-Ups oder auch Enterprises oder großen Organisationen im Endeffekt eigene Applikationen auf Large Language Models zu bauen, ohne die Daten rauszugeben. Mhm. Ja, das heißt, man braucht nicht irgendeine Maske, die einem oder in ein UI Daten reinschieben, die das Unternehmen verlassen, sondern kann sich selber seine ChatGPT-ähnliche Applikation bauen. Sieht auch aus wie ein ChatGPT und funktioniert auch so, aber die Daten bleiben im Unternehmen. Das jetzt mal, wir können gleich noch ins Detail gehen, aber das ist erstmal so der ganz einfache Pitch. Mhm. Und wie haben die das gegründet? Die drei Gründer sind der Lennart, der Jonas und der Tobias. Und das Interessante ist, die haben alle drei an der Code University, also beim Tom, studiert in Berlin. Haben sich da auch kennengelernt in Berlin. Das Unternehmen sitzt auch in Berlin. Und der Jonas zum Beispiel, der hat mal Wized, also WIZED.com aufgebaut und auch verkauft. Mhm. Der Tobias war Founding Engineer bei einem anderen YC-Startup. Also die sind auch wirklich, auch wenn sie noch sehr jung sind, sehr erfahren. Haben schon oder einige Erfahrungen gemacht. Und haben sich dann 2022 wohl zusammengesetzt, was ich gehört habe. Und 2023, als dieser Gen-AI-Hype wirklich auch gestartet ist, haben sie gesagt, okay, lass uns was zusammen machen. Dann fing die an mit ChatGPT-Plugin. Das war das erste Announcement, also ein Plugin-Builder. Und da mit diesem Case sind sie auch zum YC reingekommen, haben dann aber ein Pivot gemacht und quasi der Pivot geht in ein Modell, also modelagnostisches ChatGPT. Und model-agnostisch heißt, man kann jegliche Modelle benutzen. Egal, ob die Open Source sind oder ob die Open AI auch sind, wenn man das eben über Azure oder über AWS durchführt. So, und das war der Pivot. Und basiert auf diesem Pivot, auf den neuen Geschäftsmodellen, auf der neuen Technologie oder Produkt, haben sie jetzt eine Runde geraced.
Kann ich auch jedem nur empfehlen, mal auf die Webseite zu gehen, da sehr schön erklärt. Ich weiß nicht, welcher von den drei Gründern das ist, aber es gibt ein schönes Video, das so in 10-12 Minuten, glaube ich, so einen ganz guten Guide durch das Produkt führt. Und wenn man das sich anguckt, muss man gar nicht, glaube ich, komplett sehen, um zu verstehen, was das Unternehmen macht. Nee. Da kriegt man sofort Lust darauf, das mal auszuprobieren, finde ich. Ne?
Interessant fand ich auch, dass die mit Scale-Ups angefangen haben. Ne? Also die ersten Kunden von denen waren, ja, also so wie eine Get Your Guide, eine Blinkist, eine 4-2 und so. Also Unternehmen, die vielleicht einen höheren Innovationsgrad haben als die großen deutschen Enterprises. Aber und das vielleicht auch als ja, Gedankenanstoß an andere Startups, die ähnliche Probleme haben, aber sie vielleicht schneller lösen können mit Technologie und schneller lösen wollen mit Technologie, haben dadurch aber so eine Art Blueprint erstellt, wie man an Enterprises rankommt, weil die gleichen Probleme haben. Und die Herausforderungen, die Probleme liegen auf der Hand. Mitarbeiter von großen Unternehmen benutzen ChatGPT et al. Ja, und hauen da ihre Daten rein. Und das ist eben nicht compliant. Ja, das, und ja, so mit Langdog kann man seine eigene Applikation bauen und die Daten im Unternehmen lassen.
Du hast ja gerade YC auch erwähnt, ne? Da waren die jetzt drin. Ist das, sag mal, aus deiner Sicht, hat das diese Strahlkraft auch, dass man sofort dann, du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch den Deal nicht angeguckt. Ärgert man sich alleine deswegen schon, weil das eben so eine, sag mal, international renommierte Marke ist?
Gute Frage. Nee, würde ich sagen, nein. YC hat auch, sag mal, genauso viele Abschreibungen wahrscheinlich wie jeder Pre-Seed- und Seed-Investor. Das ist einfach so. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Wir schauen uns einen Deal an und mögen den oder mögen den nicht. Das hat nicht unbedingt damit was zu tun, welcher Investor da drin ist.
Ah, ja.
Also einen Landing-Effekt versuchen wir zu vermeiden. Aber die dort rein investiert haben jetzt in der Runde, das ist schon interessant. Ne? Also eine General Catalyst, also quasi La Familia, die jetzt ja der Early-Stage-Investor für GC sind. Und dann sind aber eben ein paar übliche Verdächtige drin von solchen Scale-Ups, nämlich der Johannes Reck von Get Your Guide oder Hanno Renner auch von Personio.
Rolf Schromkens habe ich noch gesehen, ja.
Schromkens und der Erik Muttersbach. So, und es gibt natürlich Wettbewerber, auch in dem Umfeld. Sollen wir uns auch nochmal ein bisschen anschauen. Der größte Wettbewerber sind Inhouse-Projekte. Das dauert ewig. Wahrscheinlich funktioniert es dann auch nicht. Oder Microsoft Copilot.
Ja.
Es gibt aus Frankreich einen Wettbewerber, Dust.tt. Ich habe gar nicht geschaut, was die Top-Level-Domain TT bedeutet. Aber Dust, so wie der Staub, D-U-S-T. Und dann .tt, die machen sowas ähnliches. Und das Long-Term-Goal von Langdog ist im Endeffekt ein One-Stop-Shop für Enterprises zu werden, die selber Gen-AI-Applikationen bauen wollen. Und zwar alles oberhalb der eigentlichen Large Language Models. Da so ein One-Stop-Shop zu werden. Und diese Positionierung, die finde ich extrem spannend. Mhm. Die ist extrem herausfordernd. Das ist kein dünnes Brett.
Ja, aber wer das knackt, hat irgendwie einen Jackpot, ne?
Ja, also wenn man sich überlegt, dass Individualsoftware, also bevor wir quasi Enterprise-Software kennengelernt haben, die für jedermann bedienbar war, ja, also so Anfang der 2000er, 2005 vielleicht so die Consumerization of Enterprise-Software, gab sehr viele Individualsoftware-Bauer. Und das wurde quasi aufgefressen von B2B-SaaS, so wie man es heute kennt. Und wenn man sich überlegt, dass es sehr viele individuelle Projekte in den Großunternehmen gibt, um AI nutzbar zu machen. Und wenn daraus wiederum auch ein Baukasten wird, der wirklich gut funktioniert, ich glaube, daraus kann man echt was Großes bauen. Ja.
Total. Kurze Ergänzung, also top-level-domain.tt ist für Trinidad and Tobago, ja, weil du gerade gefragt hattest.
Ich glaube nicht, dass dort das Headquarters ist.
Nee, vermutlich nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich aber nur, weil das ganz cool klingt. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Ich hatte auch nach Y Combinator gefragt, weil ich gesehen hatte, ich hatte im Handelsregister geschaut, wie die Struktur ist von den Gründern und nach der Runde und so weiter. Das sieht man gar nicht mehr, weil die schon direkt eine Delaware Inc. gegründet haben. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend, weil also da sieht man schon, da kommt dann so ein bisschen so ein US-Spirit rein, habe ich so das Gefühl durch
YC. Ja, die haben das alles über Sales gemacht, ja. die Runde, genau. Also ja, stimmt.
Hat das irgendwelche Auswirkungen aus deiner Sicht? Muss man das kommentieren? Ist das gut oder schlecht? Also müssen das mehrere noch machen oder?
Nee. Ja, nein. Also jetzt in den letzten Jahren sich mein eigenes letztes Startup war auch eine Delaware Inc., weil wir das Headquarters in Boston hatten. Es gibt das eine oder andere Unternehmen, auch aus Deutschland, die sagen, na, der US-Markt ist uns so wichtig, wir machen sofort als Headquarters eine Delaware Inc. und setzen darunter eine operative US Inc. und eine operative GmbH. Das ist quasi die Muttergesellschaft, die Delaware Inc. ist. Noch vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren war das ganz, ganz wichtig, um US-Investoren zu bekommen. Es ist heute nicht mehr so wichtig, weil US-Investoren auch in deutsche GmbHs investieren. Ja, man sieht es immer mal wieder. Es gibt Gründe dafür, aber die Gründe wurden auch mal geringer, weil US-Investoren eben auch in eine deutsche GmbH investieren. Aber es kann möglich sein, dass sie, das habe ich jetzt nicht herausgefunden, es kann auch möglich sein, dass die wirklich ihre Operations nach vielleicht erreichten Milestones, wenn sie sagen, okay, das funktioniert wirklich auch vom Rollout her, in Richtung USA shiften wollen. Das kann möglich sein.
Aber das wäre dann schon sehr weitsichtig, ne? Also die sind ja wirklich noch, also ziemlich am Anfang erstmal, ne?
Das ist ja, noch ja sehr, genau, sehr am Anfang, ja.
Du, und vielleicht nur, weil du es gerade angesprochen hast, der Felix Klür neulich von HG Capital, da haben wir mit dem Matthias Ockfeld zusammen über Pigment gesprochen, über die Runde. Und der hat sehr, sehr transparent darüber gesprochen. Der hat sich quasi ausgelassen, warum sie nicht als HG Capital diesen Deal gesehen haben und die Möglichkeit gehabt haben, da reinzukommen. Und da habe ich ihn gefragt hinterher, was ist denn schlimmer, einen Deal nicht zu sehen oder sich bewusst dagegen zu entscheiden und das Unternehmen wird dann groß. Und da hat er ganz klar gesagt, ihn nicht zu sehen ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, das klang bei dir
auch. Ja, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Man kann nicht jeden Deal sehen. Mhm. Das ist unmöglich. Ja? Weil es gibt Deals, die sind so proprietär, die sieht gar keiner. Das haben wir ja auch manchmal auf der positiven Seite, dass Gründer, mit denen wir schon mal zusammengearbeitet haben oder die im erweiterten Netzwerk von uns sind, sagen, wir gehen gar nicht zu irgendeinem anderen. Ja. Wir zeigen euch den Deal, macht ihr den, dann gehen wir gar nicht jetzt irgendwo anders hin, sondern wir unterhalten uns über die Terms und wenn das passt, dann, dann ist da ein Haken dran. Also ganz proprietäre Deals nennen wir das. Ein Deal, der aber draußen im Markt war, der vielleicht an 10 VCs geschickt wurde oder eine Intro gemacht wurde und man selber ist nicht unter diesen 10 VCs, das bringt einen zum Nachdenken, definitiv, klar. Ja. Weil wenn das in unsere Investmentstrategie passt, dann haben wir keinen guten Job gemacht, entweder die Strategie zu kommunizieren, sodass es jeder weiß, oder uns zu positionieren. Dementsprechend, ja, sehe ich genauso wie der Kollege von HW. Absagen ist völlig okay. Man kann nicht jeden Deal machen, aber zumindest sollte man ihn gesehen haben.
Und das ist, wie du jetzt auch gerade sagst, er sagt, es ist halt eine Frage der Positionierung und auch des Anspruchs. Ne? Man hat also als HW und ihr wahrscheinlich dann genauso den Anspruch, gute Deals möchte man gesehen haben und es muss sich irgendwie im Kopf der Gründer irgendwie manifestiert haben, dass sie dann auch mit euch sprechen, wenn es irgendwie passt. Ne?
Ja, ich glaube, im Marketing Deutsch würde man das im Relevant Set muss man liegen, der Gründer, gestützt und ungestützt. Und das Schönste ist natürlich, wenn man ungestützt im Relevant Set eines jeden Tech-Gründers in Deutschland sitzt. Und da wollen wir hin. Aber das dauert Jahre, Jahrzehnte manchmal. Ne?
Aber dann nehmen wir das doch vielleicht auch als Outro-Brücke, Relevant Set. Bei wem möchtest du denn gerade noch im Relevant Set auftauchen? Ja.
Also da ich bei den Gründern von Langdog nicht im Relevant Set war, schaue ich die Website an, alles was ähnlich ist. Nein, wir investieren in Deutschland, Österreich, Schweiz in Pre-Seed, Seed und Series A, hauptsächlich in B2B-Tech, aber auch gerne Deep-Tech. Und jede Gründerin und jeder Gründer, der sich angesprochen fühlt, der vielleicht einmal auf unsere Website schaut und sagt, da kann sie sich wiederfinden, einfach bei uns, bei mir melden. Gern, jederzeit.
Super. Olaf, dann hat es Spaß gemacht, muss ich sagen. Trotz dessen, dass Caro nicht da war, schönen Gruß nochmal an dieser Stelle und ich freue mich aufs nächste Mal, entweder zu zweit oder zu dritt. Ne?
Ich bin mir ganz sicher zu dritt.
Ich glaube auch. Cool.
Ich freue mich auch.
Bis dahin, ne? Lieben Dank. Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Olaf Jacobi, Managing Partner bei Capnemic.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com. Oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.